Kein Problem.
Das ist aber dann logischerweise auch mit einer großen Erwartungshaltung an den Bürger, an den Wähler da draußen verbunden, dass der sich erstmal prinzipiell schon eher mit allen möglichen Dingen detaillierter beschäftigen muss und nicht nur alle 5 Jahre einmal seine Stimme abgibt.
Es ist ein Angebot, das zu tun. Es ist kein Zwang, das zu tun. Also deswegen, wir plakatieren ja auch, wir sind die mit den Fragen, ihr die mit den Antworten. Das ist ein Angebot an die Bürger und wir stellen schon immer wieder fest, dass es durchaus auch die Bereitschaft gibt, bei vielen Bürgern sich damit zu beschäftigen. Natürlich nicht bei allen. Also das wäre illusorisch zu glauben, dass also jeder Berliner sich dann also ganz heiß darauf ist, sich da zu beteiligen. Aber wir denken, dass diese Beteiligungsmöglichkeiten ausgebaut werden müssen, weil diese Steuerungsmöglichkeiten, die man eben hat, mit einmal in 5 Jahren eine Stimme abzugeben, die sind dieser Zeit nicht mehr angemessen. Also die Fragen sind dafür einfach zu komplex geworden. Früher war es so, dass man eben aus klassischen Arbeiterfamilien, dann hat man SPD oder sozialdemokratisch gewählt und so weiter. Das hat sich ja alles sehr stark aufgesplittet.
Sind solche Internetdemokratieprozesse nicht auch extrem beeinflussbar? Praktisches Beispiel, am Wochenende gab es bei vom Springer Verlag, Morgenpost Online, die Umfrage, welche Partei würden Sie wählen, wenn jetzt gerade Wahl wäre. Piratenpartei 31%. Ist doch wohl offensichtlich, dass da irgendeine Art von, sage ich mal, Einflussnahme stattgefunden hat.
Naja, also das ist natürlich, hat was damit zu tun, dass diese Umfrage mit Sicherheit online stattgefunden hat. Ich denke nicht, dass sie das per Briefwahl gemacht haben. Da wären andere Parteien weit über uns gewesen. Es hängt damit zusammen, dass diese Umfragen natürlich nicht entsprechend geschützt sind. Das heißt, ich kann mit 2 Zeilen wahrscheinlich ein Skript schreiben, was diese entsprechende Voting-Funktion immer wieder aufruft und dann hat das einer gemacht oder der muss noch nicht mehr Pirat sein und fand das lustig und dann oder so. Also natürlich müssen diese Angebote dann auch entsprechend so sein, dass sie eben nicht beliebig werden. Damit kann man nichts anfangen. Also man kann nichts damit anfangen, wenn wir jetzt ins Internet eine Umfrage stellen, wollt ihr das und das und habt ihr noch eine zweite Idee, die setzen wir dann damit dazu und dann klickt jeder aus Stuttgart und aus New York oder sonst was sich da rein und entscheidet Dinge, die dann halt hier aber die Berliner betreffen. Also das muss natürlich mit entsprechenden Zugängen auch ausgestattet sein, die eben verhindern, dass solche Beliebigkeit stattfindet. Also es muss schon auch eine verbindliche Entscheidung stattfinden. Man merkt immer dann, wenn man den Bürgern auch die Möglichkeit gibt und auch erklärt, was es dann konkret für Auswirkungen hat, und auch ihnen erklärt, was es für eine Verbindlichkeit hat, dann ist die Beteiligung eben besonders hoch. Wenn ich eben weiß, es hat eine Verbindlichkeit und das ist genau der Kanal, wo ich mich dran beteiligen kann und das passiert danach mit dieser Entscheidung. Wenn ich das nicht habe, dann merkt man immer, also wenn das im Prinzip nur eine Umfrage ist, wie zum Beispiel bei der Enquete-Kommission, auch des Bundestages, da merkt man das auch, dass die Beteiligung eben zurückbleibt, weil sie haben zwar jetzt diese Form und auch Adhocracy, also eine ähnliche Plattform wie Liquid Feedback bei uns, die alle nach dem Prinzip von Liquid Democracy funktionieren, da ist völlig unklar, was damit passiert. Also ich kann mich da zwar beteiligen, aber ich werde mich natürlich nicht hinsetzen und entsprechenden Text erarbeiten, wo ich vielleicht einen halben Tag beschäftigt bin, wenn ich nicht weiß, was damit passiert und das möglicherweise dann in der digitalen Schublade verschwindet und überhaupt keine Auswirkung hat.
Kleine Nachfrage noch zu diesem Thema. Das klingt alles interessant, aber glaubt ihr tatsächlich, dass ihr mit solchen Fachbegriffen wie Liquid Democracy und komplizierter Technik die Leute da draußen erreichen könnt oder auch nicht eher die Gefahr besteht, dass die unheimlich abgeschreckt sind, weil sie das alles nicht kapieren?
Ich denke, dass es da die Möglichkeit gibt, diese Angebote schrittweise einzuführen und die Leute sich dann auch schrittweise damit beschäftigen. Man merkt ja auch in den letzten Jahren geht es immer mehr dahin, dass man Dinge eben auch online erledigen kann und so weiter. Also das findet da auch schon eine Wandlung statt. Das ist nichts, was man innerhalb von einem Jahr mit diesem Fernziel, was wir haben, also dass man sich zu jeder Frage eben verhalten kann, dass das erledigt ist. Also das ist ein langer Prozess.
Das heißt aber, es setzt auch voraus, dass alle Menschen, die sich partizipieren wollen, in dem entsprechenden System technisch soweit ausgestattet sind.
Nee, also da gibt es natürlich auch, so wie jetzt schon es möglich ist, also in jeder Bibliothek ins Internet zu gehen, gibt es natürlich da auch die Möglichkeit, so ein Angebot auch über die Bibliotheken zu streuen über die gesamte Stadt und da auch für diejenigen, die da vielleicht nicht so Bescheid wissen, da noch Hilfestellung zu geben oder auch sogar analoge Verfahren zu machen. Bei uns in Berlin zum Beispiel, auch bei der Programmentwicklung, war es auch immer möglich, dass sich Leute, die eben keinen Computer, und davon gibt es auch den Piraten einige, aber durchaus mit eigenen Ideen, sich trotzdem beteiligen können, indem sie eben zu jemand hingehen, der sie an der Hand nimmt oder auch jemand fragt, der dann ihre Meinung vertritt. Und wie man dann noch organisieren kann, dass natürlich solche Hilfestellungen auch vielleicht noch breiter gesteuert werden als durch die Bibliothekszweigstellen, muss man dann eben auch sehen. Aber grundsätzlich gibt es da auch immer Schnittstellen in die analoge Welt. Es gibt auch ganz profane, in den USA gibt es Faxgeräte für Omas, die dort mit ihren Enkeln über Facebook oder Twitter kommunizieren können. Das heißt, sie schreiben also handschriftlich eine Antwort oder eine E-Mail oder irgendetwas und die entsprechenden Antworten kommen auch aus dem Faxgerät. Also solche Schnittstellen gibt es auch. Also das wird auch schon benutzt.
Euer Wahlprogramm, 50 Seiten, ist trotzdem kein Vollprogramm, sondern hat noch so ein paar schwarze Löcher. Zum Beispiel Energiepolitik habe ich gar nichts gefunden. Energiepolitik ist extrem vage. Da kauft doch der Wähler die Katze im Sack.
Ja, also er kann sich einmal informieren, wie wir uns bisher zu solchen Entscheidungen verhalten haben. Also es gibt ja da auch durchaus Beschlüsse vom Bundestag oder Ähnlichem, der Bundesmitgliederversammlung, wo wir uns zum Beispiel ganz klar gegen die Atomkraft ausgesprochen haben und uns klar für einen Ausstieg aus der Atomenergie schon vor Jahren positioniert haben. Also das sind natürlich auch Dinge, die bei uns dann nicht komplett hinten runterfallen. Bei uns in Berlin ist es aber so, dass wir uns halt dann schon konkret mit den Dingen auch auseinandersetzen möchten, die mit Berlin einerseits zu tun haben und was man hier machen kann. Und dann sieht man auch, dass es da durchaus auf jeden Fall auch noch Defizite gibt. Also wir sind eine aktive, oder wir haben knapp 1000 Mitglieder in Berlin und bisher also ist alles das, was jetzt entstanden wurde, eben auch in der Freizeit entstanden. Das heißt, es gibt da also auch keine Ressourcen, die eben ja anders. Also bei anderen Parteien wird es halt auch anders finanziert. Also da gibt es eben auch gerade mal ein Positionspapier oder ähnliche wissenschaftliche Ausarbeitung eben, die dann innerhalb von Fraktionen zum Beispiel stattfinden. Und das fehlt uns natürlich.
Aber wie wollt ihr denn diese Defizite beheben? Wenn es jetzt wirklich, ihr kommt ins Abgeordnetenhaus, es gibt irgendwie eine Abstimmung darüber, wann Berlin nur noch von erneuerbaren Energien versorgt sein soll, also CO2-Ausstoß gegen Null gehen soll. Jemand hat euch gewählt und wir jetzt wissen ja, okay, auf welcher Seite stehen die denn jetzt?
Also da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei, sag ich mal, die ich jetzt sofort einfach erklären kann. Einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, solche Entscheidungen auch immer über, ich muss es nochmal sagen, Liquid Feedback herbeizuführen. Also das Angebot an diejenigen, die Piraten sind, die haben auch einen Zugang dazu. Und das wird auch innerhalb des Berliner Landesverbands eben genutzt. Das heißt, auch da können wir innerhalb kürzester Zeit ein qualifiziertes Meinungsbild aller unserer Piraten innerhalb von Berlin erstellen und ein Feedback bekommen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch solche Dinge wie bei uns im Berliner Landesvorstand ist es so, dass jeder dorthin kommen kann und einen Antrag stellen kann. Also wenn wirklich ein Bürger da das Bedürfnis hat, dass wir uns zu einer bestimmten Frage positionieren, ist er gerne eingeladen, zur Vorstandssitzung zu kommen. Die sind immer öffentlich und kann jeder hinkommen. Und dann eben einen Antrag zu stellen oder eben Nachfragen zu stellen. Wie steht ihr denn dazu? Also das ist klar, dass wir noch nicht zu jedem einzelnen Punkt, der uns in den 5 Jahren Abgeordnetenhaus dann erwarten wird, dass wir dazu schon eine fertige Position haben. Das ist auch immer eine Frage dann der Entscheidung, was dann zur Entscheidung ansteht. Also darauf werden wir dann aber auch Antworten geben können.
Aber wenn du sagst, es ist so einfach, da schnell die Meinung einzuholen über Feedback, warum habt ihr das dann zum Beispiel zu solchen Punkten noch nicht gemacht?
Weil wir uns natürlich auch intensiv mit den Punkten dann auseinandersetzen möchten. Das heißt also, wenn diese Frage gestellt wird, dann muss es natürlich auch eine Möglichkeit geben, diese so zu beantworten, dass sie auch eine relevante Antwort beinhalten und nicht eben nur irgendein Wischiwaschi-Text sind. Und dazu haben uns bisher einfach die Ressourcen gefehlt. Das ändert sich gerade, weil wir natürlich auch großen Zulauf haben. Viele Menschen werden auf uns aufmerksam und möchten sich bei uns engagieren. Und das ermöglicht natürlich dann auch, viel breitere Themen noch zu bearbeiten und in Angriff zu nehmen.
Wo siehst du derzeit die größten Defizite bei?
Also, du hast schon einiges genannt. Also, zu Umweltthemen sieht man jetzt im Berliner Wahlprogramm nichts. Es ist natürlich auch so, dass wir, dass es noch eine große Herausforderung ist, wie wir diese, also im wirtschaftspolitischen und im finanziellen Themenspektrum. Also da, das ist auch, wird auch jedem klar, dass es da noch große Fragen gibt. Gibt da eben auch schon ein oder anderen Antworten, wie zum Beispiel, dass wir eben die Mitgliedschaft der IHK in Frage stellen oder die Zwangsmitgliedschaft, weil wir das für überholt halten. Aber das ist natürlich keine allgemeine Antwort jetzt auf die finanziellen Probleme Berlins.
Wie läuft sowas konkret? Also wenn ich jetzt irgendwie ankomme und sage, ich habe hier irgendwie das umweltpolitische Thema und reicht das bei den Piraten ein, wie viel von den 900.000 Landesmitgliedern beteiligen sich dann an so einer Diskussion und wie schnell kommt es dann tatsächlich zu einer Entscheidung?
Also es gibt da verschiedene Laufzeiten bei uns innerhalb von Liquid Feedback, wo das auf jeden Fall behandelt werden würde. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich in einem Squad, also die Struktur des Landesverbands ist so, dass es einmal den Landesverband gibt und darunter gibt es einmal die Crews, das sind im Prinzip so Stammtische im Kiez, und dann gibt es noch die Squads, so haben wir die bisher genannt, das sind Arbeitsgruppen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Die bilden sich ad hoc und da gibt es auch keine Regeln bisher, wie das zu sein hat. Also es gibt einmal die Möglichkeit, dann eben in so einer Arbeitsgruppe dann auch direkt Auge in Auge zu arbeiten und da solche Themen voranzubringen. Oder es gibt die Möglichkeit, das eben in Liquid Feedback zu machen. Das ist aber auch immer so, dass die miteinander verzahnt sind. Also auch immer die Ergebnisse von Squads, wenn es sie gibt, finden in Liquid Einfluss, indem es nämlich dort eingestellt wird und dann eben die Arbeitsgruppenmitglieder alle delegieren, entweder auf den Arbeitsgruppenleiter, wenn es den gibt, oder auf jemand, der sich eben da besonders drum kümmert.
Reale Treffen oder das sind, das alles im Internet statt?
Nee, das sind reale Treffen. Also alles, diese realen Treffen gibt es eben auch, die sind aber finden immer nur dann statt, wenn es natürlich entsprechend viele Leute gibt, die sich genau mit diesem Thema dann auseinandersetzen möchten. So, und dann gibt es eben die Möglichkeit, diese Idee einzubringen ins Internet, in Liquid Feedback, sodass da eben jeder nochmal drüber schauen kann oder eben die entsprechenden Delegationen wirksam werden können. Und dann letzten Endes gibt es einen Gewinner bei so einer Initiative oder auch nur Verlierer. Da werden ja verschiedene Vorschläge dann in der Reihenfolge gebracht und da gibt es eben dann eine Rangfolge von dem besten Vorschlag bis zum schlechtesten. Und letzten Endes mündet es dann bestenfalls in einem Antrag auf einer Landesmitgliederversammlung, das ist dann wieder analog, wo es dann eben ins Wahlprogramm, Grundsatzprogramm oder wie auch immer aufgenommen wird. Oder auch nochmal dort abgelehnt werden kann.
Ich liste mal ein paar Themen auf, die es ins Wahlprogramm geschafft haben. Da gibt es eine radikale Schulreform, die so ein bisschen klingt wie das Gesamtschulkonzept aus den 70er Jahren. Da gibt es Studieren ohne Regelstudienzeit, es ging um den Nahverkehr. Hausbesetzerprojekte sollen quasi unter Denkmalschutz gestellt werden als Kulturgut, Abschaffung der Residenzpflicht für Flüchtlinge, Aufhebung des Vermummungsverbots bei Demonstrationen. Das klingt so wie so ein linksalternativer Weihnachtswunschzettel, was wir schon immer mal alles haben wollten. Ist das das, was das Wahlprogramm der Piraten ausmacht?
Also unser Wahlprogramm besteht aus unserem Wahlprogramm. Also was soll ich dazu sagen? Ich kann ja jetzt, es ist ja nicht so, dass jetzt wirklich wir an Weihnachten eine Umfrage gemacht haben und gefragt haben, was wünscht ihr euch denn wirklich mal. Das hat, denke ich, ganz stark mit unserem Weltbild zu tun, das wir von Menschen haben. Wir gehen davon erstmal aus, dass Menschen grundsätzlich gut sind und dass man, wenn man mit ihnen entsprechend umgeht, da auch einen entsprechenden anderen Umgang ernten wird. Also wir glauben, dass zum Beispiel gerade diese Drangsalierung im Hartz-IV-Bereich eben auch zu diesen ganzen Problemen führt. Wir glauben, dass wenn man die Leute, wenn man denen in die Zahnputzbecher schaut und guckt, wie viele Schuhe stehen denn im Flur und ich komme hier mal rein, auch mit der Polizei, was ja jetzt auch wieder passiert ist neulich, wo dann eben eine Nachbarin auch gesagt hat, ja, hier ist der Hausverwalter und die Polizei hat dann einfach die Wohnung geöffnet, einfach um nachzusehen, wie lebt derjenige denn da, auch wo er nicht zu Hause war. Das sind Auswüchse, die wir nicht für gut heißen. Und wir glauben, dass man eben, wenn man mit den Menschen anders umgeht, auch ja, einen anderen Umgang von ihnen oder ein anderes Vertrauen von ihnen entgegengebracht bekommt.
Seht ihr euch als linke Partei?
Wir bezeichnen uns immer gerne als sozialliberal. Also früher hieß es immer, wir sind weder rechts noch links, weil da gab es auch immer diese Frage. Inzwischen wird diese Frage, ob wir denn rechts sind, nicht mehr so häufig gestellt. Und da gab es dann den Spruch, wir sind weder links noch rechts, sondern vorne, was ich auch immer noch ganz nett finde. Aber letzten Endes verorten wir uns da insgesamt auch, oder ist das schwer, uns da insgesamt zu verorten, weil wir letzten Endes auch nicht diese Traditionen haben, die es zum Beispiel im linken Bereich eben auch gibt. Also, dass wir jetzt irgendwie Fidel Castro einen Brief schicken müssen, das brauchen wir halt nicht. Und genau das ist eben auch wieder der Vorteil für uns, dass wir einfach Themen unbelastet von irgendwelchen Traditionen oder Klientel oder Sonstiges angehen können und uns darum kümmern können. Und Fragestellungen aufwerfen können, die wir einfach anhand der aktuellen Situation dann entscheiden können.
Dieses Links-Rechts-Schema in der politischen Debatte kommt ja da durch die Anordnung der Fraktionen in den Parlamenten. Im Abgeordnetenhaus sitzen im Augenblick ganz links die Linkspartei, dann kommen die Grünen, dann kommt die SPD, dann kommt die CDU, dann kommt die FDP. Wo sitzen denn die Piraten?
Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie das organisiert wird. Kein Schimmer. Zumal ich sehe, dass es, also wenn man im Bundestag auch guckt, da sitzt dann die FDP neben der CDU und dann kommt die SPD und dann die Grünen und dann die Linken. Dann kommt erst die Grünen und dann die SPD und dann die Linken. Also da sieht man auch, dass es inzwischen gar nicht mehr dem eigentlich entspricht, wo wir da sitzen, keine Ahnung, wo wir uns hinsetzen würden. Ist mir eigentlich völlig Latte. Also, ist mir egal. Ist mir egal, neben wem ich da sitze.
Also, was
ist für mich nicht relevant.
Kann man in 5 Jahren verändern?
Ich glaube, dass allein durch unser Auftauchen und durch die Themen, die wir eben auch bearbeiten, die anderen Parteien aus dem Knick kommen. Also einerseits findet da eine Veränderung statt. Das heißt, die werden sich Gedanken machen, genauso wie es auch bei der Bundestagswahl war. Auf einmal macht die CSU netzpolitische Kongresse, das hätte man sich vorher gar nicht vorstellen können. Ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, dass sie merken, da gibt es eine gewisse Anzahl von Leuten, denen diese Themen immens wichtig sind. Und einmal findet eine Veränderung dadurch statt, das heißt, das macht es uns dann auch leichter, mit unseren Themen dann auch durchzudringen. Und ganz konkret denke ich, dass man am meisten erreichen können wird mit dem Thema Transparenz. Also wir haben ja da auch schon sehr konkrete Vorschläge, die eben noch nicht so fertig sind, dass man sie jetzt auch mit ins Wahlprogramm aufnehmen konnte, also was jetzt konkrete Gesetzesvorhaben etc. angeht. Aber da findet im Moment auch durchaus was statt, da wird auch wahrscheinlich nochmal was kommen, wo man eben dann sehen wird, auf welcher Grundlage möchten wir in Berlin Politik machen? Ich glaube, dass zum Beispiel solche Dinge wie diese Wasserverträge, die abgeschlossen werden, nicht mehr passieren, wenn die Piraten im Abgeordnetenhaus sitzen.
Wahrscheinlich auch sonst dadurch mehr passieren. Das könnte es leider.
Ja, aber ich denke, das geht ja auch noch weiter. Ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, aber ich denke grundsätzlich die Frage, ob zum Beispiel der Senat alle Verträge öffentlich macht, die er abschließt, glaube ich, passiert ohne die Piraten schon noch.
Es könnte es leichter machen, aber es könnte euch auch irgendwann überflüssig machen, analog zu der Frage, die auch im Zusammenhang mit den Grünen und Atomausstieg diskutiert wurde.
Es kann durchaus sein, dass die Piraten in 50 Jahren auch überflüssig sind.
Erst in 50?
Ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht. Ne?
Wer ist froh?
Also, es gibt schon viele, ich persönlich, ob ich froh drüber wäre, wenn die Piraten, ja, ich glaube schon, das wär ich schon froh, ja. Und das die meisten auch. Also die meisten sind ja auch nicht mit dem Ziel, jetzt Politiker zu werden oder Politik zu machen, haben sich bei den Piraten engagiert, sondern ihnen sind einfach so viele Dinge aufgefallen, wo es kein adäquates Angebot in der Parteienlandschaft gibt, wo ich jetzt für stimmen kann, dass sie eben dann gesagt haben, naja, dann muss man es eben selber machen. Deswegen, es gab ja auch diese leicht ironische Fragestellung, warum machen wir den Scheiß eigentlich bei unserer Wahlkampfauftaktveranstaltung? Und das trifft es halt dann auch. Ne? Also das ist halt nicht, wir machen das nicht, weil wir das alles so geil finden, Politik zu machen, sondern weil wir einfach, weil das Angebot im Moment der Politik einfach zu schlecht ist.
Was glaubst du denn, wenn wir über Wähler sprechen, wie hoch ist der Anteil der Wähler, die euch wählen werden oder derzeit im Umfang sagen, dass sie euch wählen, aufgrund eurer Inhalte bzw. aus Protest?
Also das Feedback, ich bin da immer so schlecht mit der Meinungsforschung. Also ich betreibe selber keine und deswegen kann ich das immer nur aus den persönlichen Eindrücken, die ich persönlich halt habe, gewinnen. Und da ist es so, dass ich überrascht bin, wie viele Wähler tatsächlich auf der Straße erstens sich mit unserem Programm beschäftigt haben. Das heißt, die haben teilweise ganz gezielte Nachfragen. Wie ist das genau mit dem Rausch-Sachkundeunterricht an der Schule? Wie ist das gemeint zum Beispiel und so weiter und so fort? Also das sind durchaus... Das hat mich doch überrascht, dass da eben auch konkrete Nachfragen relativ oft kommen und die, mit denen man eben ins Gespräch kommt, das ist jetzt natürlich auch nicht, ist das nicht jeder, durchaus zugetan sind. Also was selten vorkommt, ist wirklich, dass man heraushört, das ist jetzt nur irgendwie ein Prozess, Protest, eine Proteststimme. Es ist aber oft so, dass es die Alternative erstmal wahrgenommen wird und dann gesagt wird, ja, ich habe früher auch die Linken irgendwie aus Protest gewählt, aber mir gefällt jetzt auch euer Programm letzten Endes besser. Also das sind schon so Dinge, die, glaube ich, sich auch überschneiden. Also ich glaube, der Anteil, die uns aufgrund des Programms wählen, schätze ich mal auf 60-70%.
Was ist denn dein Bild?
Der typische Wähler. So einen typischen Wähler habe ich nicht. Also das sind so viele verschiedene Leute, mit denen man zu tun hat, die sich als Wähler zu erkennen geben. Es ist natürlich so, dass in den Umfragen viele halt irgendwie so bis 35, männlich, hoher Bildungsstand, dass das wahrgenommen wird, auf der Straße ist das wieder ein ganz anderes Bild, vielleicht weil die Akademiker nicht so viel auf der Straße sind oder ich weiß es nicht, aber schwer da einen Eindruck zu gewinnen von dem typischen Wähler, ich glaube auch den gibt es gar nicht. Also ich habe mit ganz alten Leuten gesprochen, mit Rentnern, die uns wählen möchten, genauso wie natürlich für Kinder, fängt da schon an, dass sie natürlich irgendwie aufgrund des Namens sind, aufgrund irgendwie dann Aufkleber oder was weiß ich nach uns fragen. Aber das sind dann noch keine Wähler, aber also die Bandbreite ist da sehr breit. Ich kann die nicht ausmachen.
Spannend beim Entscheidungsfindungsprozess, wenn du so eine heterogene Wählerschaft hast.
Ja, auf jeden Fall. Aber
Wähler, wo du gedacht hast, von denen möchte ich lieber nicht gewählt werden?
Nee, also manchmal braucht es einen Moment, ne? Aber weil ich... man auch erst einen Zugang vielleicht zu den Menschen dann braucht, aber bisher ist mir noch keiner begegnet, wo ich dachte, ach, wäre lieber was anderes.
Also, woher kommen die? Du hast gerade schon gesagt, zum Beispiel mit der Linkspartei.
Ja, also ich glaube, ein großer Anteil ist halt kommt von den Nichtwählern. Also das hören wir immer wieder, dass es da auch viele gibt, die uns als Alternative sehen, weil die bei den anderen Parteien eben sich überhaupt nicht wiederfinden, auch nicht eben bei den Linken. Dann gibt es einen großen Anteil natürlich bei den Linken und auch bei den Grünen jetzt immer mehr irgendwelche taktischen Überlegungen, die ich aber schwierig finde.
Warum?
Weil ich glaube, dass man nicht taktisch wählen sollte. Also ich glaube, man sollte, und das habe ich schon gemacht, als ich als es die Piraten noch nicht gab, Ich bin der Meinung, man sollte die Partei, das Programm wählen, was man persönlich haben möchte, weil ich glaube, ansonsten funktioniert es auch nicht sinnvoll. Also wenn das von zu viel taktischen Überlegungen geprägt ist, das Wahlverhalten, ich glaube nicht, dass es hilfreich ist.
Wenn du jetzt sagst, viele kommen von den Nichtwählern, wäre denn das dann ein Fluch oder ein Segen, wenn ihr ins Abgeordnetenhaus kommt? Weil natürlich hättet ihr so das Potenzial, irgendwie was zu bewegen, aber es ist ja auch immer so, dass beispielsweise die Grünen dieses Protestwähler- oder Nichtwählerpotenzial längst verloren haben, weil zu etabliert.
Ja. Also klar, also das wird man dann sehen. Ich denke, dass man aber auch viele, dass viele Nichtwähler durchaus politisch interessiert sind. Also nicht nur sagen, ja, es ist mir alles zu kompliziert oder es interessiert mich gar nicht, sondern auch eben viele gibt, die bewusst nicht wählen, und dass wir gerade denjenigen halt auch ein anderes Angebot machen können, was andere Parteien denen halt nicht machen. Wie zum Beispiel mehr Beteiligung, direktere Beteiligung, auch Möglichkeiten, sich eben direkt einzubringen. In anderen Parteien, da hat man dann halt, bei uns zum Beispiel kann jeder auf die Landesmitgliederversammlung kommen oder Ähnliches. Sogar in Berlin haben die Grünen eine Delegiertenversammlung. Also da entscheidet dann eben irgendwie, da kann ich eben nicht direkt mit abstimmen, was ist dann, wer soll zum Beispiel auf eine Liste oder welches Programm soll gemacht werden. Es gibt auch Landesmitgliederversammlungen insgesamt, große bei den Grünen. Die sind aber natürlich dann auch eben schwerfälliger. Bei uns werden die dann eben vorbereitet durch Liquid Feedback. Das heißt, da gibt es einmal die erste Stufe, sich zu beteiligen, und die zweite halt bei der Landesmitgliederversammlung, wo dann eben auch schon vorbereitete Anträge, wo man genau weiß, so viel Zustimmung haben die und so weiter, dann wo es die dann gibt. Ich glaube, dass sich viele eben dann auch da durchaus wieder anregen lassen, sich noch stärker einzubringen, außer zu wählen. Aber ob uns das gelingt, das werden wir erst dann nach den 5 Jahren sehen, was für ein Ergebnis, was für eine Bilanz dann wirklich am Ende rauskommt. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass dieser Versuch stattfindet, da eine Veränderung zu bringen.
Sehr entscheidend finden, weil vielleicht anknüpfen an vorhin. Eines der ganz großen Probleme in Berlin ist, was alle in der Politik immer sagen, die Kassen sind leer, wir haben eigentlich kein Geld. Das heißt, man kann eigentlich fast nie irgendwo dafür oder dagegen entscheiden, sondern wenn man für etwas ist, muss man auch immer gleichzeitig gegen etwas ganz anderes sein, um das gegen zu finanzieren. Wie lassen sich solche Prozesse mit eurem Demokratiemodell
indem das in den Ausgleich gebracht wird, indem zum Beispiel gesagt wird, ja, wenn ihr dann dafür seid, dann wird das so und so viel kosten, und dann muss das so oder auf diese Möglichkeit finanziert werden. Und entweder man sagt dann, ja, ich möchte das, dass das stattfindet, oder man sagt, nee, ich möchte das nicht, oder man sagt, ich habe aber noch eine viel bessere Idee, und das ist eben das Neue, was es bei uns gibt, macht es doch so. Und
das heißt, es könnte am Ende darauf rauslaufen, ein piratengeführter Senat, sehr utopisch, übernimmt die Regierung und kriegt am Ende keinen einzigen seiner Programmpunkte durch, weil die Leute da draußen in jedem einzelnen Punkt sagen, nee, das wollen wir aufgrund der Refinanzierbarkeit jetzt doch nicht.
Ja, das, glaube ich, wird nicht passieren. Also das wäre schon sehr utopisch, weil dann hätten die uns ja eben auch nicht gewählt. Also ich glaube, jedem, der uns wählt, ist auch... oder den meisten, die uns wählen, ist auch bewusst, was in unserem Wahlprogramm steht. Also ich glaube nicht, dass man uns auf der einen Seite wählt und auf der anderen Seite dann aber sagt, ach, jetzt ganz konkret wollen wir das aber lieber doch nicht.
Wir müssen über die Wahlprogramme noch sprechen. Wahlplakat. Wie sind die denn zustande gekommen?
Ja, so vieles bei uns zustande kommt. Ganz kurzer Schwenk noch zu unserem Wahlkampfspot, der ist innerhalb von einer Woche zustande gekommen, weil es sich davor eben nicht ergeben hat und es eben auch keinen Masterplan gibt, wo genau gesagt wird, so jetzt wird es gemacht. Wenn man sich den Wahlkampfspot der Grünen anguckt, dann sieht man, dass die alle Winterjacken anhaben. Bei uns laufen die in den Klamotten rum, in denen dann auch die Wahl stattfinden wird, vermutlich. Bei den Wahlplakaten war es auch so, dass wir, dass uns klar war, es wird keine Agentur geben, die wir bezahlen können oder wo das irgendwie Sinn macht. Und es gab eben auch viele, die gesagt haben, das ist ja das funktioniert auch nicht so mit uns. Wir haben zum Glück eben natürlich relativ, also unter den knapp 1000 Mitgliedern gibt es eben auch welche, die Grafik können und die eben auch Wahlplakate machen können. Und die haben sich dann eben dafür eingebracht und haben die dann eben gestaltet. Es gab dann eine Gestaltungsgruppe, da konnte jeder mitmachen, der eben Interesse daran hatte, die Plakate zu machen. Dann gab es eben eine Abstimmung, ob die so genommen werden sollen, und dann sind die so zustande gekommen. Das sind ja 12 Motive, 12.000 Stück für 12.000, für 12.000 Bezirke, sage ich schon, für 12 Bezirke.
Kriegt ihr da viel Feedback? Oder was?
Ja, also für die Wahlplakate sind, kriegen wir sehr viel Feedback. Also und, ganz fast ausschließlich positives Feedback. Auch die Besprechungen, die man sonst immer mal noch irgendwo sieht oder wo eben darauf Bezug genommen wird, ist eigentlich ausschließlich positiv. Dass eben gesagt wird, es ist eben, sind erfrischende Plakate mit mehr Aussagekraft als woanders. Die Köpfe haben wir drauf gemacht, das ist ja auch neu bei den Piraten, hatten wir bisher eher nicht, weil bei uns eben die Themen im Vordergrund standen. Wir dachten, es wäre aber mal an der Zeit, eben auch Piraten noch zu zeigen. Das sind also alles auch Kandidaten, die hier zu sehen sind, also zu wählbare Mitglieder, die sich bei uns engagieren. Und die Bilder oder sind deswegen halt wiederum schwarz-weiß, damit sie eben noch ein bisschen wieder im Hintergrund auch bleiben. Also das ist so die Idee hinter den Plakaten, dass man eben sagt, die Themen und die Aussagen sollen irgendwie mit kräftigen Farben zutage treten und die Köpfe sind aber eher nicht so wichtig. Dennoch gibt es uns auch in echt, uns kann man anfassen, uns kann man wählen, und das ist nicht nur irgendetwas, was eben im Internet stattfindet, wo man gar nicht weiß, wer ist das, sondern das sind halt auch Menschen.
So wie du das jetzt erklärt hast, ist es so zustande gekommen, dass ihr so quasi eine Checkliste hattest und kräftige Farben und schwarz-weiß und sowas und das sollte drin sein? Oder?
Nee, das hat das Gestaltungsteam gemacht. Das hatte da fröhlich freie Hand. Haben sich das so überlegt.
Aber war denn von der Herangehensweise, die sind ja vom Look and Feel schon komplett anders als die Plakate anderer Parteien. War das von Anfang an das Ziel oder ist es durch den Prozess zustande gekommen?
Nee, es war schon natürlich ein Ziel, auch andere Plakate zu machen, als man sie bisher kennt. Also ich bin da jetzt halt auch nicht so der Designer, der dann also wirklich die feinsten Unterschiede dann beurteilen kann. Und ich finde Wahlplakate immer schwierig, aber weil ich finde, mir ginge, könnte man das auch durchaus noch ein bisschen stärker begrenzen, als es bisher der Fall ist. Naja, das ist zum Beispiel in anderen Gemeinden ist es so, dass es eben irgendwo an zentralen Stellen eben Tafeln gibt, wo man eben, wo jede Partei ihr Plakat aufhängen kann nebeneinander, und das war's. Ne? Dann werden die wieder abgebaut, also und in München zum Beispiel oder im Umland, da habe ich das selber gesehen. Ich weiß, dass es in vielen anderen Städten auch und Gemeinden so ist, auch gerade bei Kommunalwahlen oder so. Sowas kann ich mir zum Beispiel auch durchaus vorstellen. Weil dann halt kann man da hingehen, dann kann man auch noch mehr mit den Plakaten machen. So muss man eben darauf achten, es sieht der Autofahrer, das sieht der andere. Ja, also ich bin durchaus ein Freund davon, der die Außenwerbung in Berlin auch, wenn das nicht so knallt, also. Es ist sehr viel, wenn man
durchgeht. Der Kollege, der die Piraten jetzt hauptsächlich von den Plakaten kennt, fragte gerade noch auf der Treppe, das sind schon Spinner, oder? Wie geht ihr mit diesem Image als diese komischen, versponnenen Nerds, die da irgendwie den ganzen Tag im Computer hängen und irgendwie was miteinander machen, aber mit der Restwelt eigentlich gar nichts zu tun haben?
Wir laden sie ein. Also das machen wir eigentlich immer. Wir sagen, kommt vorbei, wir sagen ihnen, habt ihr bestimmte Fragen oder ähnliches. Wir gehen auf die Leute zu. Also das ist natürlich auch was wir was viele auch nicht so im Blut haben, die jetzt irgendwie sich mehr im Internet bewegen als zum Beispiel auf der Straße. Aber es ist durchaus was den meisten dann auch viel Spaß macht. Also wenn so eine Frage irgendwie konkret an uns halt kommt, dann entweder wir haben in diesem Moment Zeit oder wir sagen Ihnen, wann wir Zeit haben. Zum Beispiel dienstags 19:30 im Kinski, da ist immer ein Treffen, wo man irgendwie, wenn man eine Idee hat oder auch wenn man die nur eben kennenlernen möchte, kann man da vorbeikommen und sich irgendwie eine Apfelschorle holen und sich mit denen unterhalten oder was auch immer.
Geht ihr denn nicht auch von diesem Image?
Von wegen, das sind die Spinner. Na, ich glaube, wir profitieren davon.
Die irgendwie offensichtlich, weiß ich nicht, gefühlt irgendwie linke Politik machen, die sie bei der Linkspartei, bei der Grünen, beim SPD gerade nicht finden.
Kann ich nicht, weiß ich nicht, ob wir davon profitieren. Also ich finde es gut, wenn wir da Feedback kriegen oder wenn wir mit den Leuten irgendwie. Wenn sich Leute auch mit unseren Wahlplakaten auseinandersetzen und dann denken, wir sind Spinner. Ich finde das okay. Ob uns das hilft, weiß ich nicht. Haben wir keine Erhebung drüber, keine Ahnung. Also uns hilft auf jeden Fall, das kann ich sagen, dass wir mit solchen Leuten eben sprechen und auf die offen zugehen. Das hilft uns. Und denen zu sagen, okay, in dem Bereich sind wir eben ganz weit vorne oder das sind auch Dinge, die kann man eben nicht in den ersten Monaten umsetzen und dann ist da ein Ergebnis und dann ist eine Erfolgsbilanz da, sondern das sind unsere Ziele, so stellen wir uns unsere Welt vor. Und ich denke, von diesem Weltbild profitieren wir ja. Und das ist für die einen halt total utopisch und für die anderen ist es ein erstrebenswerter Zustand. Weil sie interessieren sich immer mehr für uns. Also für uns ist es natürlich eine schöne Bestätigung der Arbeit, die wir uns natürlich auch in dem letzten Jahr gerade gemacht haben. Also wir haben ja auch nicht umsonst, wir hatten auch schon immer die Berlin-Wahl natürlich im Blick und haben gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Liquid Feedback, da gab es noch kein fertiges Autocracy, da war Liquid Democracy und alles Themen, mit denen wir uns eben beschäftigt haben oder wo wir uns überlegt haben, wie wollen wir denn im Falle des Falles überhaupt da weiterkommen? Also brauchen wir dann auch Delegiertenversammlungen oder wie organisieren wir uns auch überhaupt? Das waren alles Fragen, die natürlich auch immer im Hinblick auf die Berlin-Wahl und auch immer im Hinblick auf einen möglichen Erfolg gestellt wurden und auch bearbeitet wurden. Und deswegen macht es uns, glaube ich, auch so wenig Angst im Moment, dass wir so einen großen Erfolg haben, weil wir eben das Gefühl haben, wir sind gut vorbereitet und wir werden auch schwierige Fragestellungen mit unseren Mitteln und mit unseren Vorstellungen durchaus in Einklang bringen können und auch bewältigen können. Und woran das liegt, dass halt immer mehr uns kennenlernen. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Effekt, der einfach stattfindet. Genauso wie Facebook oder Google groß wird. Wer hat jemand das erste Mal gesagt, ja, benutzt doch Google? Das fand auch irgendwann mal statt. Das, so. Und genauso ist es eben bei uns. Wie bitte?
Ich weiß es.
Ja, ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal. Das sind halt so einschneidende Erlebnisse, aber das sind eben schon Momente, an die man sich vielleicht in der Rückschau eben erinnert. Wann habe ich das erste Mal oder in welchem Moment das erste Mal von den Piraten gehört oder solche Dinge, die eben dann sehr groß werden und wo man dann eben zurückschaut und sagt, wo ist denn da der Ursprung gewesen? Und das ist einfach ein Effekt, der wo uns natürlich auch die Umstände dann helfen, wie dass wir jetzt, wenn wir total bescheuerte Wahlplakate hätten, dann wäre das nicht so gut gewesen, wenn wir total bescheuertes Programm gehabt hätten, dann würden sich alle, die das erste Mal von uns hören, sofort wieder abwenden, wenn sie da reingeschaut hätten und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich eine Grundlage und letzten Endes ist es aber dann eben, es ist natürlich das Ergebnis dieser Grundlage, die man geschaffen hat. Und alles andere, dafür haben wir gearbeitet, aber natürlich kann man sich das nicht, haben wir bisher in keinem Plan drin stehen gehabt, dass wir jetzt also innerhalb der letzten Wochen 4,5% oder 5% in Umfragen haben.
Nochmal Stichwort parlamentarische Abläufe. Berlin ist ja ein Teilzeitparlament. Wenn du reinkommst, wirst du Teilzeit- oder Vollzeitparlamentarier. Das
für was ich mich entscheide. Das hängt, also ich wäre dafür dazu bereit, auch mich da Vollzeit einzubringen. Ob das dann der Fall sein wird, das hängt auch einfach von den Leuten ab, die mit mir dann im Parlament sitzen. Also es wird sicherlich auch bei uns noch Leute geben, die ihren Beruf oder ihre berufliche Laufbahn nicht so unterbrechen möchten, dass sie sagen, sie machen sonst nichts anderes mehr. Es wird aber mit Sicherheit auch welche geben müssen, die sich da Vollzeit einbringen. Und wer das nun sein wird, das hängt eben davon ab, wie der Einzelne sich dann, der dann da hineinkommen sollte, das persönlich vorstellt. Ich wäre, wie gesagt, dazu bereit, könnte mir das vorstellen. Es ist aber auch kein Zwang. Ich muss das nicht machen.
Sprecht ihr etwa sowas?
Im Moment wenig. Also wir haben viel zu tun.
Heißt aber schon.
Es gibt natürlich auch immer, es kommt immer mal so eine Frage natürlich auf und es ist aber nicht so, dass wir da jetzt irgendwelche Planungen haben. Also das ist sehr beiläufig. So.
Ja, Planung, wenn man sich die Geschichte der deutschen Parteienlandschaft anguckt, es gab immer wieder mal, gerade in Landesparlamenten, Kleinparteien, die es über die 5%-Hürde geschafft haben, die sich dann aber in schöner Regelmäßigkeit eigentlich selbst zerlegt. Schwierigkeiten haben, tatsächlich mit dem Parlamentarismus umzugehen. Denkt ihr über sowas nach? Baut ihr solchen Prozessen vor?
Also dieses Spannungsfeld, auch gerade zwischen, was ja dann entsteht, zwischen Fraktion und Partei zum Beispiel, das kennen wir ja bisher nicht. Das heißt, das ist was für uns völlig neu. Das sind natürlich, also diese Frage, wie geht man damit um und wen vertritt dann der Parlamentarier eigentlich? Vertritt der denn dann primär die eigenen Parteimitglieder oder vertritt er denn dann primär die Bürger, die ihn gewählt haben? Auf wen muss er denn stärker Rücksicht nehmen?
Wie? Sich selbst.
Genau. Ja, das weiß ich nicht. Das finde ich jetzt eher, ja, kam mir nicht so schnell in den Sinn.
Sagst du jetzt nur so.
Nee, also sich selbst, was ist, also das ist für mich eine abstruse Vorstellung, weil es natürlich darum geht, für die Menschen, die einen Vertreter gewählt haben, Politik zu machen und nicht für mich. Also wenn ich jetzt für mich Politik, also das funktioniert ja, bei den Piraten funktioniert das im Übrigen, glaube ich, am schlechtesten, dass man für sich selber Politik macht.
Warum?
Weil du sonst keine Freude mehr hast, also weil einfach viele Augen auf dich schauen, weil es die Vorgänge sehr transparent sind, weil sie sehr transparent sein müssen, weil eben sowohl die Wähler als auch die Parteifreunde das erwarten. Und wenn das nicht der Fall sein sollte und du irgendwie da dich in eigenen Interessen verstrickst, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand in dieser Form Politik machen kann. Kannst du dann zwar damit mit anfangen?
Also diese permanente Transparenz als unheimlich anstrengend.
Es ist anstrengend, ja, aber auf der anderen Seite auch wieder einfacher. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mir auch überlegt, was muss denn jetzt von mir zum Beispiel im Wahlkampf auch transparent sein? Und ich hatte zuerst auch überlegt, zum Beispiel einen öffentlichen Kalender anzulegen. Und dann dachte ich, naja, das ist ja irgendwie, muss ja auch nicht jeder wissen dann. Jeder Stelle. Und irgendwann war es dann aber auch so weit, dass einfach die Absprachen und die, wann hast du denn noch Zeit oder wann kann denn das noch stattfinden, dass das einfach mich so genervt hat und so kompliziert war und ich mit so vielen Leuten sprechen musste, dass ich gesagt habe, naja, ich mache dann eben doch einen öffentlichen Kalender und ich fand es in dem, es war dann auch nicht so schlimm, ich habe das dann eben auch getrennt. Ich habe gesagt, okay, es gibt öffentliche Termine und es gibt welche, die nicht drinstehen. Das heißt also, auch wenn da eben nichts drinsteht, heißt es nicht, dass ich unbedingt Zeit habe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und das zum Beispiel erleichtert das Leben dann auch wieder viel. Also da gibt es immer das eine als auch das andere. Was auf jeden Fall noch passieren muss, ist eben auch die Grenzen dann zu ziehen. Also zu sagen, wo was muss für uns transparent sein und was muss nicht transparent sein? Das kann man natürlich bei der Vielzahl von Terminen oder von Geschäftsvorfällen, sage ich mal jetzt mal, die da stattfinden in der, bei der Arbeit in einem Parlament, im Moment noch nicht sagen. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass halt alles, was im Prinzip durch den Steuerzahler finanziert ist und was, den, was die politische Arbeit betrifft, eben öffentlich zu sein hat. So. Und daran kann man sich dann eben orientieren und dann eben die genaueren Grenzlinien ziehen.
Da könnt ihr jetzt meine Schlussfrage verpassen. Alles muss öffentlich sein. Wir haben dieses Interview aufgezeichnet, normalerweise um es abzuschreiben. Der übliche Prozess mit den Politikern ist, dass man es dann vorlegt, Autorisierung, und die das nochmal